Gnade euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Ihr Lieben, vor 3 Tagen an Karfreitag haben wir hier an dieser Stelle uns das Porträt des Gekreuzigten angeschaut, wie es der Prophet Jesaja im 52. und 53. Kapitel seines Buches uns vor Augen stellt, uns skizziert. Und wir hatten gesehen, es ist wahrlich kein schönes Bild, das wir da zu sehen bekommen. Jesaja skizziert den Gottesknecht als einen unansehnlichen, als einen von Leid und Schmerzen bis zur Unkenntlichkeit verunstalteten Menschen. Eine solche Gestalt, ein solcher, ja, man muss geradezu sagen, Unmensch, so steht es tatsächlich bei Jesaja, er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Ein solcher Unmensch, der löst bei uns Menschen Unbehagen, Abscheu, Ablehnung aus. Leid und Schmerz passen nicht in unseren Traum von einer heilen Welt. Und schon gar nicht passen Leid und Schmerz in unsere Vorstellung von einem starken, von einem allmächtigen, von einem heiligen und gerechten und guten Gott. Gott und Leid, das passte noch nie zusammen. Und deswegen muss sich auch der gute Paulus die Finger wundschreiben, sozusagen, um den Griechen und den Nicht-Griechen, den Philosophen und den Nicht-Philosophen zu sagen, was es mit der Auferstehung Jesu auf sich hat und was es auch mit dem Kreuz vor allem auf sich hat, dass das sehr wohl zusammenpasst bei dem Gott, an den wir glauben, Leid, Tod und Auferstehung. Aber wie gesagt, ein leidender, ein gekreuzigter Gott, das war zu allen Zeiten völlig undenkbar. Das kriegen wir nicht in unsere Birne. Und es ist darum kein Wunder, dass sowohl Jesu Gegner als auch Jesu Jünger, seine Freunde, mit Jesu Sterben nichts anzufangen wussten. Jesu Tod war für sie das Ende. Sie konnten in Jesu Tod am Kreuz nichts anderes sehen als entweder das Urteil Gottes über einen Gotteslästerer oder aber das Scheitern aller messianischen Hoffnungen. Und als dann dieser riesige Stein vor dieses Schachtgrab gerollt wurde, da ist für sie endgültig Schicht im Schacht. Da ist der Deckel drauf. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, geschweige denn etwas zu hoffen. Da sind die Menschen mit Jesus fertig. Und zwar seine Gegner und seine Freunde. In unserer Menschenwelt ist der Tod bekanntlich das Ende aller Dinge. Solange wir leben, können wir Dinge gestalten. Wir können auch Fehler irgendwie noch ausbügeln, wenigstens versuchen. Das alles können wir, solange wir leben. Aber wenn der Tod uns den Stecker zieht, dann ist alles aus. Und davon müssen wir im Grunde auch bei dem gekreuzigten Jesus ausgehen, bei dem toten Jesus. Wenn wir dieses Bild des Gekreuzigten eben ohne den Rahmen anschauen, den Gott von Anfang an um dieses Bild herumgesetzt hat. Wir haben es am Karfreitag gesehen. Der Gottesknecht, den Jesaja porträtiert, der ist eben kein bloßer Mensch wie du und ich. Bei uns wäre das so. Tod, Ende. Aber dieser Gottesknecht, den Jesaja uns vor Augen führt, das ist der Sohn Gottes. Mein Knecht, wie Gott ihn nennt. Und als von Gott inszenierte Geschichte ist die Geschichte dieses Gottesknechts eben eine Erfolgsgeschichte, trotz aller Dramatik. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. So fängt dieses 4. Gottesknechtslied in Jesaja 52 an. Und es geht weiter, nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Das ist der Rahmen, den Gott von Anfang an um dieses Bild des Gekreuzigten herumsetzt. Der Weg des Gottesknechts war darum keine Zufallsgeschichte mit offenem Ausgang, Als der Sohn Gottes starb, Jesus am Kreuz, nicht ins Ungewisse hinein. An Karfreitag war Ostern schon längst, und zwar von Ewigkeit her, beschlossene Sache. Und darum, und jetzt sind wir bei Ostern, ist von Gott her gesehen die Auferstehung Jesu auch kein Wunder. Von Gott her gesehen ist die Auferstehung Jesu kein Wunder. Sie ist vielmehr die notwendige Fortsetzung der göttlichen Heilsgeschichte. Jesus fragt die beiden Emmaus-Jünger, wir hatten schon einen Vers daraus vorhin in der Losung. Jesus fragt die beiden Emmaus-Jünger, als sie ihn noch nicht erkannt haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das muss, das steht nicht nur über dem Leiden und Sterben, das ist uns oft geläufig. Das muss steht von Gott her genauso über der Auferstehung des Gekreuzigten. Und wenn wir uns in den Evangelien zum Beispiel diese berühmten Leidensankündigungen anschauen, dann sagt Jesus immer auch seine Auferstehung an. Diese Auferstehung ist von Gott her kein Wunder. Sie ist die notwendige, von ihm vorgesehene Fortsetzung dieser Geschichte. Aber von uns Menschen her gesehen, stellt sich die Sache natürlich völlig anders dar. Von uns Menschen her gesehen ist die Auferstehung Jesu das Wunder schlechthin. Ja, im Grunde überhaupt das einzige Wunder, das diesen Namen wirklich verdient. Denn mit seiner Auferstehung durchbrach Jesus alle irdischen Möglichkeiten. Jesu Auferstehung, die war eben mehr und sie war anderes als die bloße Wiederbelebung eines Toten. Dass Tote irgendwie auf wundersame Weise wieder lebendig werden, das ist zwar nicht alltäglich, das gebe ich zu, aber es ist eben doch so unvorstellbar auch wieder nicht. Wir mögen bei derartigen Wunderberichten, wenn wir sie irgendwie wahrnehmen, skeptisch sein. Aber so ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass ein toter Körper neu erwacht. Aber dass da einer aus den Toten auferstand und nie mehr stirbt, in einer neuen Wirklichkeit lebt, wo der Tod nichts mehr zu melden hat, dass da einer die Mauer des Todes endgültig und für alle Zeiten, für alle Ewigkeit durchbrochen hat und das nicht etwa für sich, sondern für uns. Das, ihr Lieben, das ist mit der gesamten Welterfahrung seit Adam und Eva schlicht unvereinbar. Und so treffen an Ostern zwei Perspektiven hart aufeinander. Einerseits die göttliche Perspektive, nach welcher der Gottessohn unmöglich im Tod bleiben konnte, und andererseits unsere menschliche Perspektive, die sich eine wirkliche Auferstehung, die eben etwas anderes ist als eine bloße Wiederbelebung, die sich eine solche Auferstehung schlicht nicht vorstellen kann. Und bis heute prallen diese beiden Perspektiven aufeinander, wenn von Jesu Auferstehung die Rede ist oder wenn wir an den Gräbern unserer Toten die in Christus begründete Auferstehungshoffnung bezeugen. Und beide Perspektiven prägen auch die Evangelienberichte, die uns eben von Jesu Auferstehung erzählen. Und ich lese uns jetzt als Predigtext aus Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, Duftöle, um hinzugehen und den toten Jesus zu balsamieren. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zu dem Grabmal kurz nach Sonnenaufgang. Und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein wegwälzen aus der Öffnung des Grabmals? Doch als sie aufblicken, gewahren sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in das Grabmal hineingegangen waren, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, umwickelt mit einem weißen Gewand. Da entsetzten sie sich. Er aber sagt ihnen: Entsetzt euch nicht. Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Auferstanden ist er. Er ist nicht hier. Siehe der Ort, wohin man ihn gelegt hatte. Doch geht, sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch jetzt voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn schauen, wie er euch gesagt hat. Und da sie hinausgegangen waren, flohen sie vom Grabmal weg, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und niemandem sagten sie irgendetwas. Sie fürchteten sich nämlich, ihnen schlotterten die Knie. Der Beginn dieser Geschichte erinnert ein bisschen an den früheren Werbeslogan »Willkommen im Land der Frühaufsteher«. Dass die beiden Marias und Salome aus Sachsen-Anhalt stammten, das ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Ich weiß auch nicht, ob es damals schon irgendwie die Uhrenumstellung gab oder sowas, aber wir wissen auch nicht, ob sie wirklich grundsätzlich Frühaufsteherinnen waren. Aber an diesem Sonntagmorgen, am 9. April des Jahres 30 nach Christus, sind diese Frauen die Ersten, die auf den Beinen sind. Sie wollen so schnell wie möglich nachholen, was am Freitag aus Zeitgründen nicht mehr möglich war. Man hatte Jesus nur noch irgendwie rasch vom Kreuz abnehmen und den Leichnam in ein nahegelegenes Grab legen können. Dann fing auch schon der Sabbat an, der gesetzlich vorgeschriebene Tag absolute Ruhe, der Tag der Grabesruhe. Ein gewisser Josef von Arimathea hatte das Notwendige veranlasst und selbst auch Hand angelegt. Er selbst hatte den Leichnam Jesu in seiner Familiengruft abgelegt und den Ort mit einem riesengroßen Stein versiegelt. Das alles hatten die beiden Marias beobachtet. Die beiden wussten, wo der tote Jesus lag, und sie merkten sich diesen Ort. Was die beiden Marias und die gute Salome dann den langen Sabbat übertaten, das wissen wir nicht. Was sie in dieser Zeit beschäftigte, welchen Gedanken sie nachhingen. Aber jetzt am ersten Tag der Woche, sobald man wieder einkaufen und etwas tun darf, wollen die drei Frauen dem verehrten Lehrer die letzte Ehre erweisen. Und für sie ist das mehr als eine religiöse Pflicht. Es ist ein Liebesdienst. Der letzte Liebesdienst, wie sie meinen. Es ist ein Liebesdienst, wie ihn im Vorblick auf Jesu Tod schon jene unbekannte Frau in Bethanien vollzogen hatte, von der der Evangelist Markus im 14. Kapitel berichtet. Für die drei Frauen auf dem Weg zum Grab soll die Salbung von Jesu Leichnam zugleich ein Stück Trauerbewältigung sein. In der Stille des Sonntagmorgens wollen sie den Abschied nachholen, der ihnen aus religiösen Gründen verwehrt geblieben war. Aber ihrer Trauerbewältigung steht ein überwältigendes Hindernis im Weg. Der riesengroße Stein, mit dem Josef von Arimathea das Grabmal versiegelt hatte und den Tod Jesu besiegelt hatte. Und auf dem Weg zum Grab, da überlegen die drei Frauen noch, wer wohl diesen schweren Stein wegwälzen könnte, um ihnen den Zugang zu dieser Grabstätte zu ermöglichen. Würde jemand da sein, der stark genug ist, um ihnen den Zugang zur Todeszone zu verschaffen? In Gedanken sind die drei Frauen ganz bei dem toten Jesus und bei dem schweren Stein, der ihnen den Zugang zu Jesus versperrt. Und durch Jesu Tod liegt auch auf ihrer Seele ein schwerer Stein. Wer könnte diesen Stein wegwälzen? Wohin mit dieser ganzen Hoffnungslosigkeit, mit der Enttäuschung, mit der Leere, mit diesem unersetzlichen Verlust? Als sie aufblicken, gewahren sie, dass der Stein weggewälzt ist. Als sie aufblicken. Interessant, die Lösung ihrer Not, die kommt nicht von unten, die kommt nicht vom niedergeschlagenen Blick auf den Boden, sie kommt auch nicht vom ratlosen Blick so zueinander, was soll man denn tun? Sie kommt auch nicht vom forschenden Blick in ihr Inneres, hätten wir vielleicht den Tod Jesu verhindern können? Haben wir alles getan, was in unserer Macht steht? Haben wir in richtiger Weise noch irgendwie Abschied genommen? Die Lösung kommt von außen und sie kommt von oben. Als sie aufblicken, gewahren sie, dass der Stein weggewälzt ist. Was die Frauen jetzt sehen, dieser weggewälzte Stein, das ist das Ergebnis von Jesu Allmacht, von seiner Auferstehungskraft, auch wenn sie in diesem Moment das noch nicht wissen, geschweige denn glauben können. Die drei Frauen sehen vorerst nur das eine. Oh, der Stein ist ja weg. Na, Glück gehabt. Dieser riesige, unüberwindliche, schwere, unbewegliche Stein ist weggewälzt. Der Weg ist frei. Der Weg, wie sie meinen, zum toten Jesus. Jetzt, so hoffen sie, können sie ihrer Trauerarbeit ungehindert nachgehen. Sie gehen hinein in diese Grabhöhle, in die Todeszone, und da trifft sie plötzlich der Schlag. Als sie in das Grabmal hineingegangen waren, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, umwickelt mit einem weißen Gewand. Da entsetzten sie sich. Ja, kann man sich vorstellen. An dem weißen Gewand ist der junge Mann als Gottesbote erkennbar, als Engel. Die drei Frauen hatten einen in Weiß gehüllten Leichnam erwartet. Stattdessen erwartet sie einen in Weiß gehüllter Engel. Und dass diese Erscheinung keine Halluzination ist und die bittere Wahrheit einfach nur verdrängen soll, das wird deutlich, als dieser Engel zu reden beginnt. Und er redet, wie im Grunde nur Gottesboten zu reden vermögen, einfühlsam, tröstlich und sehr klar. Entsetzt euch nicht. Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Auferstanden ist er. Er ist nicht hier. Siehe der Ort, wohin man ihn gelegt hatte. Doch geht, sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch jetzt voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn schauen, wie er euch gesagt hat. Der Engel weiß, was diese drei Frauen suchen. Den gekreuzigten Mann aus Nazareth, den toten Jesus. Den aber suchen sie vergeblich. Jesus ist kein toter Mann, er ist der lebendige Gott. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Auferstandene ist aufgebrochen. Er hat sich auf den Weg gemacht. Auferstehung heißt eben, er ist nicht hier. Wir können ihn nicht irgendwie dingfest machen. Der Auferstandene lebt und er ist unterwegs. Er wohnt nicht in Tempeln und Gebäuden, die wir mit unseren Händen bauen. Der lebendige Gott ist immer in Bewegung. Er ist der, als der sich einst dem Mose vorgestellt hat. Jahwe, der ich bin, der, der mitgeht, der dabei ist, der dich und mich nicht loslässt, der uns nachgeht und der uns vorangeht. Das ist sein Name. Und dieser Name ist Programm. Dort, wo man Jesus hingelegt, abgelegt hatte, wo man ihn quasi eingemauert hat, da ist er nicht. Er ist nicht hier. Nicht in diesem stillen Kämmerlein vor den Toren Jerusalems, nicht im Grab. Jesus ist auf dem Sprung, auf dem Weg zur Begegnung mit denen, die in Zeit seiner irdischen Wirksamkeit völlig missverstanden haben. Und deswegen beordert er seine Jünger zurück nach Galiläa, zurück an den Ursprung seines Weges. Sie sollen nochmal auf Anfang, um den ganzen Jesusweg noch einmal abzuschreiten, jetzt aber mit vom Osterlicht erleuchteten Herzen, im Wissen darum, wer dieser Jesus in Wahrheit ist. Denn das haben sie vor Ostern nicht begriffen, konnten sie nicht begreifen. Sie haben diesen Jesus in den Kategorien des Menschenmöglichen gesehen. Und deswegen war mit dem Tod Jesu auch alles vorbei. Denn das ist das Menschenmögliche. Jetzt erkennen sie nein. Dieser Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir können ihn nicht in den Kategorien des Menschenmöglichen einpacken, dann endet er im Grab. Sondern er ist der Auferstandene, er ist der lebendige Gott. Und so kreuzt der Weg des Auferstandenen denn auch die Wege weiterer Missversteher. Der Auferstandene begegnet zwei Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus. Er begegnet dem Christenverfolger Saulus auf seinem Weg nach Damaskus. Und durch die Begegnung mit dem lebendigen Christus kommt es unterwegs zu einer Kehrtwende. Die Emmaus-Jünger, die eilen plötzlich zurück nach Jerusalem. Der Christenverfolger Paulus, der schlägt einen neuen Weg als Christusbotschafter ein und er zieht fortan rastlos durch die Welt, um aller Welt zu sagen, wer dieser Jesus ist, nämlich der gekreuzigte und auferstandene Herr und Retter, mein Herr und mein Gott. Und auf diesem Weg erreicht das Evangelium von Jesus Christus die Botschaft von diesem lebendigen und wahren Gott schließlich auch uns heute Morgen hier in Zeitz. Was fangen wir mit dieser Botschaft an? Vielleicht geht es uns wie den drei Frauen am leeren Grab. Von ihnen heißt es abschließend, und da sie hinausgegangen waren, flohen sie vom Grabmal weg, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und niemandem sagten sie irgendetwas, sie fürchteten sich nämlich. Und interessant, mit diesen Worten endet nicht nur der heutige Predigttext, mit diesen Worten endet das ganze Markus-Evangelium in seiner ursprünglichen Gestalt. Und dieser scheinbar abrupte und merkwürdige Schluss hat seine Gründe. Er ist weniger merkwürdig als vielmehr denkwürdig. Er lädt uns ein zum Nachdenken und zum Mitvollziehen. Auf den ersten Blick mögen wir die drei Frauen ja irgendwie beneiden. Ach, hätten wir doch eine solche überirdische Begegnung gehabt, wie leicht fiel es uns zu glauben. Aber die Begegnung mit diesem weißgewandeten Gottesboten am leeren Grab, die nimmt diesen Frauen nicht die Furcht, sie verstärkt eher ihre Verwirrung. Und so ist es ja bei allen Engelerscheinungen im Neuen Testament. Denken wir nur an die Begegnung des Engels mit Zacharias im Tempel. Der sagt hinterher übrigens auch nichts mehr. Ja, also irgendwie Engel haben was mit Schweigen offensichtlich zu tun. Oder auch als der Engel Gabriel Maria besucht, die ist auch auf den ersten Moment so ein bisschen, sagen wir mal, leicht irritiert. Die Begegnung mit dem Überirdischen und Übermenschlichen ist immer furchteinflößend und verwirrend. Und das spüren die beiden Frauen am Grab. Wenn wir dem Heiligen, dem göttlichen Gott selber begegnen, da ist nicht irgendwie einfach zur Tagesordnung überzugehen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann geht es den drei Frauen am Grab letzten Endes nicht viel anders als uns. Sie wissen von Jesu Auferstehung allein durch das Wort. Auferstanden ist er. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Im Griechischen ist das ein einziges Wort, egerte. Mit diesem einen Wort ist alles gesagt. Ein Wort. Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Und dieses eine Wort bedeutet zugleich, er ist nicht hier. Ihr könnt ihn nicht sehen, ihr könnt ihn nicht greifen, ihr könnt euch nur dieses eine Wort gesagt sein lassen. Er ist auferstanden. Es blieb bekanntlich den Aposteln vorbehalten, den Auferstandenen zu schauen, so kündigt es ja auch der Gottesbote den Frauen an, geht zu den Jüngern und sagt ihnen, dass der Auferstandene ihnen begegnet wird. In Galiläa, dort, wo alles begann. Von ihm, von dem Auferstandenen, empfingen die Apostel in Auftrag, ihn als den Auferstandenen aller Welt zu bezeugen. Und von ihrem Zeugnis leben auch wir. Das ist unser einziger Zugang zu Jesus. Daran erinnert uns der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Er sagt, ihn habt ihr nicht gesehen, gemeint ist Jesus. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt, ja, in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Das Heil der Seelen. Ihn habt ihr nicht gesehen, ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt und ihr liebt ihn. Und dann auf diesem Wege werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, die Rettung eurer Seelen. Bis dahin findet unsere Begegnung mit dem Auferstandenen allein in seinem Wort statt, das uns die von ihm berufenen Apostel bezeugt haben. Da hilft keine Mystik, da hilft keine Esoterik, keine Ekstase, nur das Wort. Das Wort, weil es Gottes Wort ist, das eben deswegen Glauben weckt und Leben schafft. Glaubenserfahrung ist Erfahrung mit dem Wort. Im Wort der Schrift und durch dieses Wort kommt es zur Begegnung mit dem Auferstandenen, und nur diese Begegnung vermag die Furcht zu beseitigen, wo der Auferstandene durch sein Wort uns sein liebevolles und kräftiges "Fürchte dich nicht" zuruft. Da verschwindet die Angst, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Ohne diese Begegnung, ohne dieses Wort bleibt angesichts der Osterbotschaft im Grunde nur Zittern und Bestürzung, Furcht und Unverständnis und Schweigen. Dieser denkwürdig abrupte Schluss des Markus-Evangeliums hat noch einen Grund, denn dieser Schluss erinnert uns daran, dass das Evangelium von Jesus Christus noch nicht zu Ende ist. Dieser Schluss ist eben nicht der Schluss. Das Ende vom Lied ist noch nicht erreicht. Markus erzählt ausdrücklich den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. So hat er sein eigenes Werk im ersten Vers, Kapitel 1, Vers 1, überschrieben. Anfang und Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist, was er berichtet. Aber das Ende des Evangeliums von Jesus Christus kann Markus nicht schreiben, weil die Geschichte Jesu weitergeht. Jesus ist nicht tot. Er lebt. Und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Offenbarung Jesu sichtbar vor aller Welt und der unwidersprochene Erweis von Jesu Machtvollkommenheit, das alles steht noch aus. Die endgültige Bewahrheitung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wird dann erfolgen, wenn alle Welt ihn sehen wird, als den Menschensohn sitzend zur Rechten der Kraft und kommend mit den Wolken des Himmels. Dieses Ende steht noch aus. Dieses Ende konnte Markus noch nicht schreiben. Und bis dahin ergibt sich aus dem denkwürdigen Schluss des Markus-Evangeliums für uns sozusagen die Leseanweisung, es den Jüngern gleich zu tun und uns noch einmal nach Galiläa zu begeben, wo das Evangelium von Jesus Christus seinen Anfang nahm, um dann mit Jesus Christus, wie er uns im Evangelium vor Augen gestellt wird, mitzugehen. Auf dem Weg der Kreuzesnachfolge, auf dem Weg, ja, der Selbstverleugnung. Wenn einer mir nachfolgen will, dann nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er geht euch voran. Das ist die Perspektive, unter der wir als Christusgläubige unser Leben leben. Der Auferstandene ist uns immer einen Schritt voraus, damit wir ihn als Ziel vor Augen haben. Er ist uns immer einen Schritt voraus, damit wir seiner Spur folgen können. Und er bleibt uns immer einen Schritt voraus, bis er kommt und sich aller Welt als der wahre Herr und Heiland dieser Welt zeigen wird. Und bis dahin bewahre Gottes Friede, der alle Vernunft und Erfahrung übersteigt, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, der euch vorangeht. Amen.